kennen. Ich kenne dein oder euer Leben nicht und du kennst meines nicht. Und das ist heute genau der perfekte Startpunkt, warum es heute gehen soll. Aber ich möchte mich damit auch gerne erstmal vorstellen. Ich bin heute das erste Mal hier und freue mich auch, dass mein Mann mich begleitet hat, Matthias. Wir beide kommen aus der Mennonitengemeinde aus Sinsheim. Wir haben 3 Kinder, die schon im Alter sind von 20, 18 und 15. Auch ein spannendes Alter. Ich selber bin im Beruf, also im Alltag, Erzieherin im Kindergarten und bin auch bei uns in der Gemeinde im Predigtdienst oder auch im Lobpreisdienst und lasse mich gerne einladen. Ich predige unheimlich gerne und freue mich, dass ich in Gemeinden eingeladen werde und ja, genau. Wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind, sei es für eine Reise, für die Arbeit oder einfach auch nur für den Wocheneinkauf, dann tun wir doch ganz oft eine Sache automatisch, bevor wir unser Zuhause verlassen. Ich mache das ganz oft bewusst, wenn ich in den Urlaub fahre. Ich gehe erstmal noch durch alle Räume, prüfe die Fenster und wir schließen doch auch die Haustür ab. Und oft probieren wir es auch nochmal, dass wirklich auch alles zu ist und ganz sicher. Ich habe euch heute einen Gegenstand mitgebracht, der auch genau für dieses Gefühl steht. Ein Schloss, ein Vorhängeschloss. Und ich weiß nicht, ob man es hört, wenn ich es zudrücke und schließe, entsteht so ein klickendes Geräusch. Was drinnen ist, bleibt drinnen. Was draußen ist, bleibt draußen. Keiner kommt rein, den ich nicht will. Keiner stört meine Privatsphäre. Keiner bedroht mich. Dieses Schloss ist ein wunderbares Bild für unser Leben. Wir benutzen es nämlich nicht nur für unsere Haustüren, Kellertüren, Fahrradschlösser. Wir benutzen es ganz oft für unser eigenes Herz. Wir schließen unsere innere Tür ab, um es oft zu schützen. Vor Enttäuschungen, vor Stress, vor Menschen, die uns anstrengend erscheinen. Wir igeln uns ein in unsere Komfortzone, in unsere eigene, kleine, sichere Welt. Aber das Problem mit den Schlössern ist, sie schützen uns zwar, aber sie sperren uns doch auch ein. Ein Schloss macht auf Dauer einsam. Und genau in dieser Dynamik von Schützen oder Öffnen, von Sicherheit oder Wagnis, spricht unser Predigttext heute hinein. Er steht im letzten Kapitel des Hebräerbriefes, Hebräer 13, 1-3. Und dieser Text fordert uns heute ganz schön heraus. Er verlangt von uns, den Schlüssel in die Hand zu nehmen und aufzusperren. Lasst uns hineinhören, was uns Gott heute durch diesen alten und doch auch wieder brandaktuellen Text zu sagen hat. Das Schloss nach innen, wenn es in der Familie knirscht. Der Text beginnt im ersten Vers mit einem Satz, der klingt wie eine sanfte Erinnerung, der es aber in sich hat. Da heißt es, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Wenn ihr das jetzt hörst, wenn du das jetzt hörst, denkst du vielleicht, na klar, gar kein Problem, ich mag meine Freunde, ich mag meine Familie, hey, das passt schon. Aber der Autor des Hebräerbriefes schreibt das nicht an eine harmonische Vorzeigegemeinde, in der immer eitler Sonnenschein herrscht. Er schreibt das an Menschen, die massiv unter Druck standen. Die wurden damals gesellschaftlich ausgegrenzt, weil sie Christen waren. Und weißt du, und das ist eine Urerfahrung der Menschheit, was passiert, wenn eine Gruppe von Menschen unter Dauerstress steht? Sie fangen oft an, sich untereinander zu zerfleischen. Da wird die Luft dünn, da liegen die Nerven blank, da wird gejammert, beschuldigt, verglichen und gestritten. Deshalb sagt der Text nicht, fang mal an zu lieben, sondern er sagt, bleibt fest darin. Das griechische Wort, das da steht, bedeutet dranbleiben, nicht weglaufen, nicht das Schloss vom Herzen, vors Herz zu machen, wenn der andere anstrengend wird. Stellt euch jetzt mal eine klassische Wohngemeinschaft vor. Am Anfang alles super. Man zieht zusammen, man feiert Partys, man versteht sich ohne Worte. Aber nach ein paar Monaten sieht die Realität doch oft anders aus. Der Abwasch stapelt sich in der Küche, einer vergisst ständig Toilettenpapier zu kaufen, ein anderer spielt nachts um 2 noch laute Musik. Und plötzlich merkst du, wie sich in dir ein Schloss zuschließt. Du ziehst dich in dein Zimmer zurück, machst die Tür zu, steckst die Kopfhörer rein und denkst, lasst mich doch einfach alle in Ruhe, ich mach mein Ding alleine. Und das passiert oft auch in Gemeinden, auch in einer Kirche, die wir vielleicht schon jahrelang besuchen, passiert es auch. Wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es. Da gibt es unterschiedliche Meinungen über die Musik, über die Predigt, über Geld, über theologische Details oder über politische Ansichten. Es ist so leicht zu sagen, der hat mich enttäuscht. Die Schwester da drüben redet nur Blödsinn. Ich ziehe mich zurück, klick, Schloss zu. Aber die Aufforderung heute für dich heißt, bleib fest. Liebe in der Gemeinde, Liebe zu deinem Nächsten ist kein Gefühl, das wie ein warmer Regen über dich kommt. Sie ist eine ganz klare Entscheidung. Es ist die Entscheidung, den Schlüssel zu nehmen, die Zimmertür deiner WG wieder aufzuschließen, in die Küche zu gehen und zu sagen, hey komm, lass uns doch nochmal darüber reden, ich wasche heute ab. Festbleiben in der Liebe bedeutet, dem anderen Raum zu geben, Fehler zu machen, ohne dass du sofort die Beziehungstür zuschließt. Aber der Hebräerbrief bleibt nicht im sicheren, vertrauten Raum der eigenen Gemeinde stehen. Jetzt wird der Kreis größer. Im 2. Vers heißt es, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Hier springt der Text von der Geschwisterliebe zur Fremdenliebe. Im Griechischen steht das Wort Philoxenia, die Liebe zum Fremden. Und das ist schon eine ganz schöne Mutprobe. Wir müssen verstehen, Gastfreundschaft in der Antike war kein gemütlicher Kaffeeklatsch. Sie war eine Frage von Leben und auch Tod. Wenn du nämlich in eine fremde Stadt kamst, konnte dich jeder ungestraft ausrauben oder versklaven, es sei denn, ein Einheimischer öffnete seine Tür und stellte dich unter seinen persönlichen Schutz. Zudem waren zur damaligen Zeit die Herbergen dreckige Schmutzlöcher, in denen man nachts ausgeraubt oder vielleicht ermordet wurde. Und wenn dir niemand die Tür öffnete, bedeutete das oft den Tod durch Kriminalität, Hitze oder Kälte unter freiem Himmel. Gastfreundschaft war ein asymmetrisches Rettungssystem. Wer seine Tür öffnete, ging eigentlich ein echtes Risiko ein. Und heute? Wie sieht es heute mit unserer Gastfreundschaft aus? Hand aufs Herz, wann hast du jemanden das letzte Mal zu dir nach Hause eingeladen, den du gar nicht so gut kennst? Unsere Häuser, unsere Wohnungen sind doch oft unsere Festungen. Wir haben Alarmanlagen, Sichtschutzhecken im Garten, Türglocken mit Kameras, damit wir bloß vorher sehen, wer klingelt, wer stört. Wenn wir Gäste einladen, dann ist es meistens oft doch durchgetaktet. Wir planen schon Wochen im Voraus, putzen das Haus auf Hochglanz, kochen ein 3-Gänge-Menü und versuchen, echt perfekt zu sein. Aber das, wovon die Bibel heute redet, ist nicht das perfekte, durchgeplante Kaffee-Date. Es ist die grundsätzliche Bereitschaft, das eigene Leben unperfekt für andere zu öffnen. Es ist der Platz am Tisch, den man spontan frei macht. Es ist die Offenheit für den Nachbarn, der gerade eine schwere Zeit durchmacht und einfach jemanden zum Reden braucht. Und jetzt schau dir mal die Begründung an, die der Text liefert. Sie ist faszinierend. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Der Autor denkt hier an eine berühmte Geschichte aus dem Alten Testament, an Abraham, der in der Mittagszeit vor seinem Zelt saß. Plötzlich stehen drei fremde Männer vor ihm. Er kennt sie nicht. Er könnte das Schloss vom Herzen zumachen und sagen, hey, es ist viel zu heiß, geht einfach weiter. Aber Abraham, er läuft ihnen entgegen, er wäscht sogar ihre Füße, er lässt ein Kalb schlachten und er backt Brot. Er bewirtet sie fürstlich, er teilt seinen Lebensraum und erst im Laufe des Gespräches merkt er, das sind keine normalen Wanderer. Gott selbst ist hier gerade zu Gast. Gott hat verkleidet bei ihm vorbeigeschaut, so wie vorhin auch in der Geschichte vom Rolf, die er uns gelesen hat. Gott verkleidet sich als Fremder. Das musst du dir doch mal echt auf der Zunge zergehen lassen. Gott kommt selten mit Pauken und Trompeten oder im glänzenden Gewand. Er kommt oft in Gestalt der Menschen, die uns ungelegen kommen. Der Kollege, der dich in der Mittagspause schon wieder ein längeres Gespräch verwickelt, obwohl du eigentlich deine Ruhe haben willst. Die neue Nachbarin, die noch kein Deutsch spricht und hilflos vor der Mülltonne steht. Der Mensch, der im Supermarkt den Einkaufswagen dir in den Hacken schiebt. Wenn wir unsere Türen verschlossen halten, verpassen wir doch vielleicht die Begegnung mit einem Engel. Ich habe mal eine Geschichte von einer Frau gehört, die sehr einsam war. Sie beschloss an einem Sonntag, einfach ein bisschen mehr zu kochen als sonst. Sie deckte einen zweiten Teller an ihren Tisch. Dann ging sie vor die Tür und sah eine junge Studentin, die gerade mit schweren Umzugskisten völlig erschöpft im Treppenhaus saß. Sie nahm all ihren Mut zusammen und sagte, »Hey, du siehst aus, als könntest du eine Stärkung gebrauchen. Ich habe viel zu viel gekocht. Komm doch rein.« Und aus diesem Mittagessen wurde eine tiefe Freundschaft. Die Studentin half der alten Frau später beim Einkaufen und die Frau wurde eine Art Ersatzoma für sie. Wer war hier der Engel für wen? Beide wurden doch zum Engel füreinander, weil eine von ihnen das Schloss aufgemacht hatte. Der Kreis der Liebe wird im dritten Vers noch einmal größer und führt uns an die dunkelsten Orte unserer Welt. Und da heißt es, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Wenn wir an Schlösser denken, dann denken wir an Schutz. Aber für Gefangene bedeutet das Schloss etwas ganz anderes. Es bedeutete eingesperrt sein. Keine Freiheit, Isolation. Und auch hier müssen wir kurz historisch näher hinschauen, um diese Wucht dieses Satzes zu verstehen. Ein Gefängnis im Römischen Reich war kein moderner Strafvollzug mit drei warmen Mahlzeiten am Tag, einer Heizung und einem Resozialisierungsprogramm. Das Römische Reich sah überhaupt kein Budget für die Versorgung von Häftlingen vor. Der Staat hatte die Gefangenen schlichtweg nicht gefüttert. Es gab keine Gefängnisküche. Wer damals im Knast saß, war zu 100% darauf angewiesen, dass Familie oder von Freunden draußen Essen, Wasser, warme Decken an die Gitterstäbe brachten. Ohne Hilfe von außen ist man in diesen Zellen schlicht verhungert oder im Winter erfroren. Wir wissen das übrigens aus der Bibel selbst. Als der Apostel Paulus im Gefängnis in Rom saß, fror er erbärmlich und schrieb in einem Brief an seinen Freund Timotheus: Bring mir dringend meinen Mandel mit, den ich in Tross gelassen habe. 2. Timotheus 4, Vers 13. Aber das Problem war, wer zum Gefängnis ging, um einen gefangenen Christen Suppe oder Kleidung zu bringen, musste an den römischen Wachen vorbei. Die Wachen haben genau hingesehen und sich die Gesichter gemerkt. Man geriet sofort unter Verdacht der Kontaktschuld. Wer den Gefangenen half, zeigte öffentlich, ich gehöre zu dieser verbotenen Gruppe, zu dieser Person. Man riskierte mit jedem Besuch direkt selbst verhaftet und weggesperrt zu werden. Und genau in diese lebensgefährliche Situation hinein fordert der Hebräerbrief von uns etwas extrem Radikales. Er sagt nicht, habt mal aus der sicheren Distanz ein bisschen Mitleid. Er sagt, denkt als sie, als wärt ihr Mitgefangene. Das ist schon eine echte radikale Empathie. Geh gedanklich mit in die Zelle hinein, spür die Kälte des Bodens, schmecke die Angst, überwinde die Angst vor den Wachen, nimm das Risiko auf dich und bring ihnen, was sie zum Leben brauchen. Und wer sind die Gefangenen heute, an die wir denken sollten? Ja, es gibt sie. Menschen, die weltweit wegen ihres Glaubens, wegen ihres Kampfes für Menschenrechte oder für die Freiheit in dunklen Zellen sitzen. Aber es gibt auch die Gefängnisse mitten in unserem Alltag. Gefängnisse, die man von außen nicht sieht, weil sie keine Gitterstäbe aus Eisen haben. Da ist der Mensch, der in seiner Depression gefangen ist. Er schafft es morgens nicht aus dem Bett. Die Welt zieht draußen an ihm vorbei. Aber er sitzt hinter unsichtbaren Mauern. Da ist die Frau, die in einer gewaltvollen Beziehung gefangen ist und keinen Ausweg sieht. Da ist der Teenager, der in Sucht nach Anerkennung in den sozialen Medien gefangen ist und sich innerlich zerfleischt, weil er nie sich für genug hält. Da ist der ältere Mann in der Nachbarschaft, dessen Frau gestorben ist. Er ist gefangen in einer lähmenden Einsamkeit und keiner ruft an, keiner kommt vorbei. Der Text sagt, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Das bedeutet, vergiss nie, wie zerbrechlich du selber bist. Vergiss nie, wie zerbrechlich du selber bist. Du bist nicht unverwundbar. Morgen schon kannst du derjenige sein, der im Gefängnis der Krankheit, der Trauer oder der Überforderung sitzt. Wir sind alle aus Fleisch und Blut und deshalb dürfen wir die Augen nicht verschließen. An die Gefangenen zu denken heißt, ich schaue hin, ich gehe hin, ich halte die Ohnmacht aus, ich schreibe eine Karte, ich rufe an, ich setze mich ans Bett im Krankenhaus, auch wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich nehme den Schlüssel der Empathie und schließe die Isolation des anderen auf, indem ich einfach nur da bin. Ups, falsche Richtung. Gibt's keine Folien mehr? Danke. Liebe Gemeinde, wenn wir diese drei Verse aus Hebräer 13 nebeneinander legen oder auch untereinander, dann merken wir, das ist kein theoretisches Gedankenspiel. Das ist ein hochexplosives Lebensprogramm. Es fordert uns heraus, unsere Komfortzone zu verlassen. Ich halte dieses Schloss nochmal hoch. Es ist so leicht, dieses Schloss im Alltag zuzulassen. Es ist so bequem, sich abzugrenzen, zu sagen, ich habe genug mit mir selber zu tun. Meine Energie reicht doch gerade für mich. Aber Gott möchte nicht, dass wir unser Leben hinter verschlossenen Türen verbringen. Warum können wir es wagen, das Schloss aufzuschließen? Warum können wir das Risiko eingehen, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden oder uns die Finger schmutzig zu machen? Wir können es tun, weil Jesus es zuerst für uns getan hat. Jesus ist nicht in seiner himmlischen Komfortzone geblieben. Er hat den Himmel verlassen. Er hat sich nicht vor uns geschützt. Er hat seine Arme am Kreuz ganz weit ausgestreckt, ungeschützt, verwundbar offen. Er hat sich einreihen lassen unter die Gefangenen und Misshandelten. Er ist für uns in die dunkelste Zelle des Todes gegangen, um die Schlösser aufzusprengen, die uns gefangen halten. Die Schlösser unserer Schuld, unserer Angst und unserer Egozentrik. Jesus hat dir den Schlüssel in die Hand gedrückt. Du musst dein Herz nicht verriegeln. Du bist, jeder von uns ist unendlich geliebt und geschützt bei ihm. Jeder Einzelne. Und aus dieser Sicherheit heraus darfst du ab heute, in dieser Woche, in deinem Alltag, Türen öffnen. Nimm diesen Impuls für dich mit in die kommende Woche. Wo kannst du in der Liebe zu jemandem festbleiben, obwohl es gerade knirscht? Wo kannst du in dieser Woche deine Gastfreundschaft zeigen? Vielleicht ganz unperfekt, aber ganz echt. An welchen Gefangenen, an welchen einsamen oder leidenden Menschen in deinem Umfeld willst du ganz bewusst denken und ihm zeigen, hey, du bist nicht vergessen, ich bin für dich da. Lasst uns die Schlösser öffnen, denn genau da, wo wir die Türen aufmachen, genau da bricht der Himmel herein. Denn genau da, wo wir die Türen aufmachen, genau da bricht der Himmel herein. Genau da begegnen wir Engeln, genau da wohnt die Liebe. Amen. Ich möchte noch beten und ihr dürft sitzen bleiben. Vater, wir stehen heute vor dir mit unserem Leben und mit unserem Herzen. Du hast uns durch dein Wort herausgefordert, nicht wegzusehen, sondern aufzuschließen. Du hast uns gezeigt, dass deine Liebe keine Mauern kennt. Deshalb kommen wir jetzt zu dir und bringen dir diese Welt mit all ihren verschlossenen Türen. Schenke uns die Kraft, in der Liebe fest zu bleiben, besonders dann, wenn es im Alltag knirscht und wenn Missverständnisse uns trennen wollen. Hilf uns, den Schlüssel der Vergebung in die Hand zu nehmen. Lass diese Gemeinde ein Ort sein, an dem niemand flüchten muss, sondern jeder bleiben darf, so wie er ist. Vergib uns, wo wir aus Angst oder Bequemlichkeit unsere Türen verriegeln. Schärfe unseren Blick für die Menschen, die uns ungelegen kommen. Schenke uns den Mut zu einer echten, unperfekten Gastfreundschaft. Lass uns begreifen, dass du uns oft im Gewand des Fremden begegnen willst. Mach uns bereit, Engeln die Türen zu öffnen. Amen. Lasst uns das nächste Lied singen, seid fröhlich in der Hoffnung.